Die Lesung von heute ist im Buch Jona, Kapitel 3. Und das Wort des Herrn erging zum zweiten Mal an Jona folgendermaßen. Mache dich auf, geh nach Ninive, in die große Stadt, und verkündige ihnen die Botschaft, die ich dir sagen werde. Da machte sich Jona auf und ging nach Ninive, nach dem Wort des Herrn. Ninive aber war eine große, sehr große Stadt vor Gott, 3 Tagesreisen groß. Und Jona fing an, eine Tagesreise weit in die Stadt hineinzugehen. Und er rief und sprach, noch 40 Tage und Ninive wird zerstört. Und die Leute von Ninive glaubten Gott. Und sie riefen ein Fasten aus und legten Sacktuch an, vom größten bis zum kleinsten unter ihnen. Und das Wort gelangte bis zum König von Ninive. Und er stand von seinem Thron auf, legte seinen Mantel ab, hüllte sich in Sacktuch und setzte sich in die Asche. Und er ließ ausrufen und sagen in Ninive, auf Befehl des Königs und seiner Großen, Menschen und Vieh, Rinder und Schafe sollen nichts genießen. Sie sollen weder weiden noch Wasser trinken, sondern Menschen und Vieh sollen sich in Sacktuch hüllen und mit aller Kraft zu Gott rufen und sollen umkehren, jeder von seinem bösen Weg und von dem Unrecht, das in seinen Händen klebt. Wer weiß, Gott könnte anderen Sinnes werden, es sich gereuen lassen und ablassen von seinem grimmigen Zorn, so dass wir nicht untergehen. Und Gott sah ihre Taten, dass sie umkehrten von ihren bösen Wegen, und ihn reute das Übel, das er ihnen angedroht hatte, und er tat es nicht.
Ja, danke, Matthias. Lass mich zum Anfang noch beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort und bitten dich, lass es uns verändern. In Jesu Namen. Amen. Ich weiß nicht, wie es euch geht bei Jona 3, aber da wäre doch ein Traum wahr. In der Fürbitte wurde gerade schon zum Ausdruck gebracht, dass wir gerne Menschen in Leipzig zu Jesus hinbringen möchten, dass sie Jesus kennenlernen. Auch die Flüchtlinge, letztendlich wollen wir doch, dass sie das Beste bekommen, was wir haben, dass sie an Jesus glauben. Also das ist ein christlicher Traum, und dieser Traum, den nennt man oft Erweckung. Also der Traum, dass sich viele Menschen hin zu unserem Herrn Jesus Christus wenden, dass ihr Leben vom Vertrauen auf ihn verändert wird, so wie wir es hier in Ninive sehen. Denn wenn wir uns diese Erzählung von Ninive anschauen, dann sehen wir, dass hier sicherlich eine erstaunliche Erweckungsbewegung stattfindet. Die Verkündigung von Jona löst diese Botschaft, die er Ninive mitteilt, die bringt die Menschen von Ninive dazu, dass sie mit Umkehr reagieren. Also sie kehren von ihren eigenen bösen Wegen, so lesen wir das, um hin zu Gottes Wegen. Und das ist in diesem Ausmaß im Alten Testament, soweit ich weiß, zumindest unter Nichtjuden, beispiellos. Und tatsächlich ist diese Wendung doch eher überraschend, oder? Die Geschichte hatte ja wirklich nicht sehr gut begonnen. Als Gott den Propheten Jona zum ersten Mal nach Ninive schicken will, was macht der? Er weigert sich, er geht in die andere Richtung und macht sich dorthin nach Tarsis auf. Und die Vorzeichen stehen erstmal nicht gut, dass diese Botschaft tatsächlich in Ninive ankommt. Erst nach einem Abenteuerurlaub mit anschließender Kreuzfahrt im Riesenfisch überlegt Jona sich dann doch noch anders und geht beim zweiten Aufruf hier doch noch. Lesen wir das nochmal durch von Vers 1. Und das Wort des Herrn erging zum zweiten Mal an Jona folgendermaßen. Mache dich auf, geh nach Ninive in die große Stadt und verkündige ihnen die Botschaft, die ich dir sagen werde. Und da machte sich Jona auf und ging nach Ninive nach dem Wort des Herrn. Ninive war eine sehr große Stadt. Hier hören wir das nochmal. Große Stadt vor Gott. 3 Tagereisen groß. Und Jona fing an, eine Tagesreise weit in die Stadt hineinzugehen. Und er rief und sprach, noch 40 Tage und Ninive wird zerstört. Also endlich wird Jona gehorsam, könnte man meinen. Endlich stellt er sich mitten in diese große Stadt und verkündigt diese Botschaft. Noch 40 Tage und Ninive wird zerstört. Es ist eine Botschaft, die förmlich von rhetorischer Finesse trieft, von politischer Korrektheit durchdrungen ist. Und wie hätte es anders kommen können? Vers 5. Die Leute von Ninive glaubten Gott. Und sie glaubten Gott nicht nur, sondern, wir lesen weiter, sie riefen ein Fasten aus und legten Sacktuch an, vom Größten bis zum Kleinsten unter ihnen. Und das Wort gelangte bis zum König von Ninive und er stand von seinem Thron auf, legte seinen Mantel ab, hüllte sich in ein Sacktuch und setzte sich in die Asche. Wow! Das ist doch eine ziemlich überraschende Reaktion, die so sicherlich kaum jemand erwartet hätte. Jona stellt sich in die Hauptstadt der Feinde seines Volkes. Sicherlich ist er dort ungeliebt. Er verkündet die unattraktivste Botschaft, die man sich vermutlich vorstellen kann. Und was beginnt? Eine Erweckung? Wenn wir die Vorgehensweise Jonas mit den heute gängigen und akzeptierten Prinzipien von Gemeindewachstum vergleichen, dann offenbart sich da, ja, wie soll ich sagen, eine gewisse Lücke. Es gibt ja viele Bewegungen, vor allem im evangelikalen Bereich, die bestimmte Wachstumsprinzipien vermitteln wollen. Es ist ja nicht schlecht, dass eine Gemeinde wachsen will, aber oft geht es dann darauf, dass läuft es darauf hinaus, dass die Bedürfnisse der heutigen Generation angesprochen werden. Also zum Beispiel, dass das Leben entstresst wird, dass das Leben vereinfacht wird und dass die Menschen einfach zufriedener sind. So liest man das Wort für Wort in sehr, sehr gut sich verkaufenden Büchern. Andere sprechen von Marketingstrategien, die die Gemeinde unternehmen muss, damit die Gemeinde wächst. Und ein Dritter will vielleicht die Vorteile der Bibel und des Evangeliums positiv herausstellen. Ist ja nichts falsch dabei. Es macht ja Sinn, dass Gemeinden sich über Wachstum Gedanken machen, aber wir sehen doch den Unterschied zu Jona, der doch ziemlich plump in die Stadt hineinmarschiert und seinen Feinden verkündigt, Ninive wird zerstört. Ich frage mich, wie das in Leipzig ankommen würde. Also Ninive jedenfalls glaubt Gott. Und ihr Verhalten lässt keinen Zweifel daran, dass es sich um wahre Umkehr handelt. Nicht nur äußerlich, meine ich damit, sondern tatsächlich innerlich. Ihr Leben verändert sich. Schauen wir uns das mal an. Wir lesen hier von Vers 5, wir lesen, die Menschen glaubten Gott. Wir lesen, also sprich, sie glauben dem Wort Gottes, das aus Jonas Mund kommt. Das ist der Prophet, spricht die Worte Gottes und die Leute in Ninive glauben Gott, wenn sie Jona glauben. Ohne diese Reaktion auf Gottes Wort ist Umkehr natürlich keine Umkehr. Das ist schon per Definition nicht möglich. Was passiert als nächstes? Sie fasten. Sie fasten und legen Sacktuch an und setzen sich in die Asche. Das heißt, sie drücken ihre Reue aus, ihre Ernsthaftigkeit, die sie bei dem Ganzen empfinden, indem sie ihre Bequemlichkeit entsagen. Und selbst der König ist sich nicht zu schade, dass er von seinem Thron, also der Autorität und eine Autorität zu richten ausdrückt. Er verlässt diesen Thron, er überlässt ihn gewissermaßen Gott und setzt sich in die Asche, um damit das Gericht vielleicht doch noch abzuwenden. Vor Gott geben sie alle jeglichen Status auf, vom Größten bis zum Kleinsten, lesen wir hier. Sie verzichten sogar auf das Allernotwendigste, auf Wasser. Und um diese Dringlichkeit ihres Anliegens zum Ausdruck zu bringen vor Gott. Und dann als Drittes rufen sie mit aller Kraft zu Gott. Also sie beten zu Gott, dass der sich über sie erbarmen möge und dieses Gericht nicht bringen möge. Und weil Worte eine Sache sind, Handeln aber das andere. Gut, wir haben es im Fasten schon gesehen, aber am Ende ist auch der Aufruf mit dabei, das vom König. Er benutzt seine Autorität und ruft sein Volk ab, auf, wendet euch ab von euren bösen Wegen und allem Unrecht, das an euren Händen klebt. Also dieses Gefühl, dieses Unrecht, das ihre Hände beschmutzt. Also da ist sicherlich eine wahre Umkehr da. Und da entwickelt sich ein Bewusstsein für das, was in ihrem Leben, was sie falsch gemacht haben, was falsch gelaufen ist. Und sie wollen sich von nun an um einen gerechten Lebenswandel bemühen. Einen Lebenswandel, der Gott gefällt. Also ganz konkrete Schritte, um ihrer Umkehr Ausdruck zu verleihen. Und all das aufgrund der Botschaft Ninive wird zerstört. Jonas Vorgehen ist also außerordentlich erfolgreich. Aber wir sollten Jonas deshalb nicht vorschnell zum Vorzeigemodell des erfolgreichen Erweckungspredigers erheben. Sein Ansatz wirft ja doch, gewisse Fragen auf, oder? Wenn wir uns daran erinnern, dass er zuerst gar nicht gehen wollte, dass er nicht zu seinen Feinden gehen wollte, dann fragt man sich, fehlt da nicht irgendwo das Mitgefühl in dieser Botschaft? Fehlt da nicht der Aufruf zur Umkehr? Die Leute kehren um, aber wo ist dieser Aufruf in seiner Botschaft? Mitleid kann man hier kaum ausfindig machen. Also der Verdacht liegt nahe, dass Jona hier immer noch irgendwie Dienst nach Vorschrift verrichtet, könnte man sagen. Also er tut zwar das, was Gott von ihm verlangt, aber ohne wirklich mit dem Herzen dabei zu sein, ohne den anderen wirklich zur Umkehr bewegen zu wollen. Vielleicht hofft er sogar, dass Ninive nicht umkehrt. Also wir sollten Jonas Herangehensweise sicherlich nicht einfach ungefragt übernehmen, wenn wir uns die Frage stellen, wie wir Leipzig, welche Botschaft wir für Leipzig haben. Und doch ist es überraschend, welche Auswirkungen diese Botschaft in Ninive hat. Also diese Ernsthaftigkeit auf eine Botschaft, die nicht positiv ist. Ninive wird zerstört. Die auch keiner gelungenen Marketingstrategie erfolgt. Ihr Leben wird nicht vereinfacht und entstresst, sondern es ist eine unglaublich unbequeme Botschaft, die sie aber mitten ins Herz trifft. Es ist die Botschaft vom Gericht, das kommt, die ein verändertes Verhalten und damit wahre Umkehr in Ninive bewirkt. Und das ist eine äußerst unwahrscheinliche Wende. Dieses veränderte Verhalten, diese wahre Umkehr ist nach menschlichem Dafürhalten, also wenn ich unmöglich, dann noch extrem unwahrscheinlich. Und vielleicht tut sich gerade deshalb der ein oder andere hier schwer damit, dieser Geschichte Glauben zu schenken. Wir sollten uns allerdings daran erinnern, wenn das so ist, dass es im Buch Jona nicht das erste Mal ist, dass wir auf menschlich betrachtet Unmögliches, Unglaubliches, Unwahrscheinliches treffen. Und dabei herausgefordert werden, eben im menschlich Unmöglichen das Handeln Gottes zu erkennen. Beispiel im ersten Kapitel, da versuchen die Matrosen mit aller Kraft das Ufer zu erreichen. Aber sie können es nicht. Gott hat den Sturm gebracht mit einem gewissen Ziel und erst als die Seeleute nach Gottes Anweisung Jona ins Meer werfen, erst da beruhigt sich das Meer mit einem Mal. Ist das jetzt Zufall, dass das zusammentrifft? Ist doch eher unwahrscheinlich, wenn wir Gott als Handelnden zumindest als Möglichkeit mit drin haben. Im zweiten Kapitel geht es ähnlich weiter. Da hat Jona diesen Schlüsselmoment der Hoffnungslosigkeit. Er versinkt im Meer und plötzlich verschluckt ihn ein großer Fisch. Also menschlich gesehen doch eher unwahrscheinlich. Oder ist es vielleicht doch Gottes Handeln? Und jetzt im dritten Kapitel ist das Unmögliche, das Unwahrscheinliche, dass die Leute von Ninive scharenweise umkehren und das aufgrund einer nicht gerade umwerfenden Botschaft. Alles deutet also darauf hin, dass Gott selbst dieses große Wunder der Umkehr in ihnen bewirkt. Und ich glaube, das ist sehr wichtig zu erkennen, dass wir nicht nur das Unattraktive an dieser Botschaft von Gottes Gericht erkennen, sondern auch das Gute daran. Es ist ja trotzdem Gottes Botschaft, die Jona hier verkündigt. Das ist die Botschaft, die Jona ihm aufgetragen hat, weiterzugeben. Noch 40 Tage und Ninive wird zerstört. Diese Botschaft kommt von Gott und Jona trägt sie weiter, auch wenn er sich vielleicht keine große Mühe gibt, das in Ninive passend zu kommunizieren. Stellen wir uns mal für einen Moment vor, Jona hätte nicht vom kommenden Gericht Gottes gesprochen. Damit läge er sicherlich voll im Trend moderner Gemeindewachstumsprinzipien. Aber das hätte nicht die Tatsache geändert, dass das Gericht Gottes kommt. Und ohne seine Ankündigung des Gerichts hätten die Menschen in Ninive keinerlei Anreiz zur Umkehr gehabt. Sie wären quasi blind ins Verderben gerannt. Vielleicht hätten sie sich über eine schöne neue Erkenntnis über Gott gefreut. Vielleicht wäre ihnen das Leben einfacher gewesen, wenn Jona diese Botschaft weggelassen hätte. Sicherlich hätten sie sich dann nicht in Sacktuch und Asche mit Sacktuch und Asche beschäftigt. Aber 40 Tage später hätte ihnen diese angenehme Botschaft nichts mehr genützt. Und ich sage das, weil wir alle aufgerufen sind, Jesus in Leipzig bekannt zu machen. Das ist doch unser Ziel. So hat Magda das vorhin gebetet. Darum hat Gott uns hier nach Leipzig platziert. Aber wir können davor zurückschrecken, über das Unbequeme und das Unangenehme zu sprechen. Wir können davor zurückschrecken, über das Gericht Gottes zu reden. Und natürlich muss man das nicht dem anderen in den ersten 10 Sekunden reinwürgen. Man hat ja normalerweise mehr Zeit als 40 Tage. Also es ist meistens eher auf eine langfristige Beziehung angelegt. Aber ich mache mir schon ab und zu auch bei mir Gedanken, ob ich nicht manchmal zu vorsichtig bin und aus falsch verstandener Freundlichkeit das kommende Gericht zu lange verschweige und damit beim anderen den Eindruck hervorrufe, dass der Glaube an Jesus bei ihr für sie keine sonderlich hohe Priorität haben muss. Aber das hat mit dem biblischen Evangelium, mit der biblischen Botschaft von Jesus, den wir bekannt machen wollen, nichts zu tun. Niemand hat mehr über das kommende Gericht geredet als unser Herr Jesus. Er spricht von der äußersten Finsternis, von Zähneknirschen und Heulen. Er warnt die Leute eindringlich davor, ihn abzulehnen und nicht umzukehren. Der Apostel Petrus in seiner Predigt an Pfingsten, also erste Predigt in der Apostelgeschichte, verkündigt das Gericht. Dort lesen wir, ich habe es hier mal rausgezogen, Apostelgeschichte 2, Vers 40. Mit vielen anderen Worten gab er Zeugnis und ermahnte und sprach, lasst euch retten. Sie müssen errettet werden, das heißt, etwas Schlimmes kommt. Dasselbe mit dem Apostel Paulus in Athen, in einem nichtjüdischen Kontext. Auch da sagt er, Gott hat einen Tag festgelegt, an dem er den gesamten Erdkreis richten wird. In der Apostelgeschichte, in der Bibel ist die Errettung vor dem Gericht durch Jesus Christus. Das ist das Evangelium. Aber wenn wir nicht vom Gericht sprechen, dann wird keiner verstehen, warum es Jesus eigentlich gibt. Also vielleicht gibt es eine Lücke zwischen Jona und modernen Wachstumsprinzipien. Vielleicht gibt es aber auch eine Lücke zwischen uns und unserer Verkündigung und der Verkündigung, die wir in der Bibel sehen. Gut, wir können hinterfragen, ob Jona nicht mit der falschen Motivation an diese Aufgabe herangeht und Gottes Botschaft auf besonders harsche und lieblose Weise präsentiert. Aber wenn wir eine Botschaft von Jesus verbreiten, die nicht auch das Gericht Gottes mit einschließt, dann verbreiten wir nicht mehr das biblische Evangelium, dann verkünden wir eine Lüge über Gott. Und das ist sicherlich nicht liebevoll. Das ist genauso harsch und lieblos wie das, was vielleicht Jona im Sinne hat. Wenn ich nie vor dem Gericht warne, nehme ich damit nicht dem anderen die Möglichkeit, umzukehren. Und klebt damit nicht Unrecht, klebt damit nicht sein Blut an meinen Händen. Das wahre Evangelium führt uns hin zum Kreuz, wo wir am geschundenen Leib unseres Herrn und Erlösers das Gericht Gottes sehen müssen, das über ihn an unserer Stadt hereingebrochen ist. Er wurde im Gericht Gottes zerstört am Kreuz, damit wir unversehrt davonkommen, damit wir wahrhaftig umkehren können, so wie es hier auch in Vers 10 heißt. Gott sah ihre Taten, dass sie sich abwandten von ihren bösen Wegen, und ihn reute das Übel, das er ihnen angedroht hatte, und er tat es nicht. Nur wenn Menschen umkehren, kehrt auch Gott um. Das ist der wörtliche Zusammenhang hier in diesen letzten Versen. Die Menschen kehren um, Gott kehrt um von dem Übel, von dem Gericht, das er angekündigt hat. Gott kehrt um, weil Menschen umkehren. Am Kreuz sehen wir erst in ganzer Vollkommenheit, wie sehr Gott das Übel reut, das Menschen im Gericht erwartet. Und wie wichtig es ihm ist, Menschen aus dem Gericht zu erretten. Es reut ihn so sehr, dass er das Gericht über die Menschheit an seinem geliebten Sohn vollzieht, damit wir gerettet werden können. Also ganz klar, zum wahren Evangelium gehört die Botschaft vom Gericht. Ohne Gericht macht das Evangelium keinen Sinn, weil Jesus keinen Sinn macht. Aber wenn der Inhalt stimmt, dann hat dieses Evangelium dieselbe Kraft zu retten, wie dieses mächtige Wort Gottes, das Jona verkündigt und das in der großen Stadt Ninive so viele Menschen zu wahrer Umkehr bringt. Diese Botschaft, diese unbequeme, unangenehme Botschaft vom Gericht ist mächtig. In 1. Korintherbrief redet Paulus von einer Gotteskraft für die, die gerettet werden. Gott wirkt in diesem Wort. Er bringt Menschen zur Umkehr, wenn wir das wahre Evangelium, das volle Evangelium, mit seiner ganzen Schönheit, aber auch mit dem Herausfordernden verkündigen. Und ich denke, damit hat Jona hier in Kapitel 3, das Buch Jona, eine Botschaft für uns, die uns Mut und Zuversicht geben kann. Wir sind ja, wie gesagt, aufgerufen, die gute Botschaft von Jesus Christus in dieser Stadt und unter unseren Freunden, unter unseren Bekannten weiterzugeben. Aber wenn Gott diesen Jona verwenden kann, mit seiner harschen und lieblosen Art, und dadurch so viele Menschen rettet. Wie viel mehr wird er Menschen retten, wenn wir unsere Nächsten mit dem Evangelium lieben, das Beste weitergeben, was wir haben, und vom kommenden Gericht reden, aber eben auch von der einzigartigen Rettung, die Gott durch Jesus ermöglicht hat. Und ich denke, wir träumen vielleicht von sowas. Also wenn ihr nicht träumt, dann möchte ich euch ermutigen, davon zu träumen, dass sich dasselbe, was sich in Ninive wiederholt, in Leipzig wiederholt. Wäre das nicht super? So eine Botschaft und Ninive kehrt um, Leipzig kehrt um. Wäre das nicht genial? Ist das nicht euer tiefster Traum? Und wenn nicht, warum nicht? Aber ich denke, wir können die Zuversicht haben, dass Gott die Menschen retten kann und retten will, die Menschen retten wird, die er retten will. Und zwar durch sein mächtiges Wort. Und auf die Form der Verkündigung kommt es dabei gar nicht mal in erster Linie an. Damit meine ich nicht, dass wir uns keine Mühe geben sollten, sondern dass wir uns keine Sorgen machen brauchen. Wir brauchen uns nicht die Botschaft zurechtstutzen, bis sie verdaulich erscheint. Sondern wir können dieses ganze Evangelium in seiner Schönheit und seiner Herausforderung verkünden. Wir können uns dessen bewusst sein, dass die Form, in der das geschieht, immer menschlich ist. Gott benutzt Menschen, um seine Botschaft weiterzugeben. Es ist immer unvollkommen. Es ist immer, da fehlt vielleicht was hier oder da. Vielleicht stolpern wir über unsere Worte, vielleicht, wer weiß, was geschieht. Aber wir brauchen die Botschaft selbst nicht zurückstutzen. Und wir dürfen es auch nicht, denn in dieser Botschaft, in ihrer Gesamtheit, liegt Gottes Kraft. Und so will Gott uns die Furcht hier nehmen, vom Gericht zu sprechen. Gott will uns die Furcht nehmen, unseren Freunden und Bekannten etwas Unbequemes zu präsentieren. Sondern das ganze Evangelium weiterzugeben. Und wir können gewiss sein, Gott wird durch dieses Wort wirken. Auch wenn wir uns vielleicht wie Jona hier weit von unserer Bestform, weit von Vollkommenheit entfernt sind. Nicht alle werden umkehren. Wir wissen nicht, wer umkehren wird. Jona wusste nicht, dass ganz Ninive umkehren wird. Oder vielleicht hat er gerade das befürchtet. Und vielleicht wollte er gerade deshalb lieber nach Tarsis als nach Ninive gehen. Aber ich denke, das ist doch ein Riesenzuspruch, dass wir frei, ohne große Sorgen und Bedenken, diese Botschaft weitergeben können, weil darin klar wird, wie wichtig uns der andere ist, wie sehr wir ihn lieben. Und diese Liebe Gottes, die können wir weitergeben im ganzen Evangelium. Und wenn wir das tun, dann schaffen wir das Umfeld, wenn man so will, in dem Gott tatsächlich durch sein Wort wirken kann. Und wer weiß, vielleicht will Gott auch hier bei uns eine große Rettung bewirken, so wie damals, und viele Menschen zur Umkehr hinbewegen. Beten wir noch dafür. Himmlischer Vater, diese wunderbare Umkehr, die du in Ninive bewegt hast und die uns hier über die Jahrtausende erhalten geblieben ist im Buch Jona, die, ja, wenn wir die hören, dann fangen wir an zu träumen. Träumen von einem Leipzig, das genauso umkehrt. Und Vater, wo wir umkehren müssen, weil wir vielleicht Furcht hatten, das ganze Evangelium und auch diese unbequeme Botschaft vom Gericht weiterzugeben. Vater, da möchten wir dich bitten, dass du uns vergibst. Bitte gib uns von neuem Mut und Zuversicht, dass dein Wort mächtig wirkt. Und dass es letztendlich nicht auf uns ankommt, sondern nur, dass deine Worte in Leipzig gehört werden. Und dafür bitten wir dich in Jesu Namen, damit seine Ehre groß wird in dieser Stadt. Und mit seiner Ehre auch deine Ehre. Und dass viele Menschen umkehren und dich preisen und von ihren Wegen abkehren und sich zu dir hinwenden. Damit du in dieser Stadt gelobt und gepriesen bist. Und du dieser Stadt die Zerstörung im letzten Gericht, den vielen Menschen, die deine Rettung bedürfen, dass du ihnen die ersparst, indem sie sich zu Jesus hinwenden. Und in seinem Namen beten wir. Amen.